Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Tote bei Überschwemmungen in Indonesien. Regierung fokussiert sich weiter auf Implementierung des Programms Making Indonesia 4.0. Positive Fälle in Indonesien stieg am 15. Juli 1522 auf 80.094. Regierung führte Hunderte von Indonesiern der zweiten Welle aus China zurück. EU-Gericht kippt Epos Milliarden Steuernachzahlung. Wenn Israel Al-Aqsa angreift, wird dies einen großen Krieg auslösen. Und nun zu den Einzelheiten. Mindestens 16 Menschen sind nach Angaben der Behörden ums Leben gekommen. In Indonesien haben Überschwemmungen mehrere Todesopfer gefordert. In der Provinz Sulawesi waren nach heftigen Regenfällen Flüsse über die Ufer getreten und hinterließen auf Straßen und Feldern eine dicke Mastschicht. Zunächst meldeten die Behörden mindestens 16 Tote. Am Mittwoch wurde weiter nach mindestens 23 Vermissten gesucht. Während der heftigen Regenfälle waren zuvor mehr als 650 Einwohner in Sicherheit gebracht worden. Indonesien wird immer wieder von Überschwemmungen und Erdrutschen heimgesucht, besonders während der Regenzeit. Indonesien hat seine Bereitschaft im Manufaktursektor geäußert, um zur Industrieära 4.0 zu transformieren. Dies wurde vom sogenannten Programm Making Indonesia 4.0 seit 2018 bewiesen. Dies hat derzeit dazu beigetragen, die Anpassung an neue Gewohnheiten durch die Anwendung von Technologie inmitten der Covid-19-Pandemie zu beschleunigen. Das sagte der Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita gestern in seiner Rede auf der virtuellen Veranstaltung der Hannover Messe Digital Days in Jakarta. Der Industrieminister erklärte weiter, die weltweiten Länder, einschließlich Indonesien, hätten immer noch große Probleme, die Covid-19-Pandemie zu bekämpfen und die Auswirkungen auf den Gesundheitssektor und die Wirtschaft zu überwinden. Man brauche ein Forum, um Informationen über die Erfahrungen jedes Landes im Umgang mit den Herausforderungen der Pandemie auszutauschen, sagte er weiter. Positive Fälle von Coronavirus oder Covid-19 in Indonesien nahmen gestern um 1522 zu. Mit dieser Zunahme betragen werden die gesamten positiven Fälle von Covid-19 in Indonesien 80.094 Fälle. Das sagte der Regierungssprecher im Zusammenhang mit dem Umgang mit der Covid-19-Pandemie, Ahmad Yuryanto, gestern in Jakarta. Die Zahl der Patienten, die sich gestern von Covid-19 erholen, stieg ebenfalls um 1414. Die Gesamtzahl der geheilten Patienten beträgt 39.050. Werden die Anzahl der verstorbenen Patienten um 87 stieg. Die Gesamtzahl der verstorbenen Patienten beträgt 3.797. Die indonesische Regierung hat am Dienstag Indonesier aus Shanghai zurückgeführt. Dies ist die zweite Rückführungswelle aus China. Die unabhängige Rückführung der Indonesier wurde von der indonesischen Botschaft in Peking, dem Generalkonsulat in Shanghai, dem Generalkonsulat Indonesiens in Guangzhou und der Fluggesellschaft Garuda Indonesia unterstützt. Die 270 Indonesier, die nach Indonesien zurückkehrten, bestehen aus 96 Studenten, 144 Gastarbeitern und 30 anderen indonesischen Staatsbürgern. Dies sagte der indonesische Generalkonsul in Shanghai, Denny Kurnia, am Mittwoch, der Nachrichtenagentur Antara. In dieser Rückführung koordiniert er auch mit lokalen Interessengruppen wie dem Amt für Außenangelegenheiten der Stadt Shanghai, dem Büro für öffentliche Sicherheit und der lokalen Einwanderung. Der Generalkonsul erklärte weiter, dass der Sonderflug von Garuda Indonesia durchgeführt werde, weil es seit ihrer Schließung am 5. Februar keine regelmäßigen Direktflüge von Städten auf dem chinesischen Festland nach Indonesien gebe. Die Transitflüge in Drittländern seien ebenfalls noch nicht möglich, da die Passagiere Quarantänenverpflichtungen unterliegen würden, die die Zeit und zusätzliche Kosten erfordern. Apple muss vorerst doch keine 13 Milliarden Euro Steuern an den irischen Staat nachzahlen. Das Gericht der Europäischen Union kippte am Mittwoch die Nachforderung der EU-Kommission an den iPhone-Hersteller wegen umstrittener Steuerdeals. Die Kommission habe nicht ausreichend darlegen können, dass die vom irischen Staat gewährten Steuervergünstigungen ein unangemessener Vorteil nach dem EU-Wettbewerbsrecht sind, hieß es in der Urteilsbegründung. Ob und wann die EU-Kommission in Revision gehen werde, sei nach derzeitigem Stand noch nicht zu sagen, erklärte eine Kommissionssprecherin. Zunächst müssten die Auswirkungen des Urteils geprüft werden. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager will trotz der Niederlage im bisher höchsten EU-Beihilfsverfahren an ihrem Kampf gegen Steuerpraktiken globaler Großkonzerne festhalten. Bereits 2016 hatte sie Apple angeordnet, die Milliardensumme zurückzuzahlen und damit einen der bekanntesten Technologiekonzerne der Welt ins Visier genommen. Apple wie auch Irland begrüßten das Urteil. Die Hamas forderte die Muslime in Jerusalem und den besetzten Gebieten von 1948 auf, die Al-Aqsa-Moschee zu bewachen. Die islamische Organisation warnte auch davor, dass jeder Angriff auf die Al-Aqsa-Moschee einen Krieg auslösen würde. Die Hamas, zitierte von Arutz Shefa am Mittwoch, betonte in einer Erklärung, dass die aktuelle Situation nicht ewig andauern werde, denn der Feind wird für einen Angriff auf Al-Aqsa bezahlen. Die repressiven Maßnahmen von Israel, sagte die Hamas, würden die Welle palästinensischer Proteste in Jerusalem nicht verhindern können. Sie glauben, dass die palästinensischen Proteste den israelischen Besatzungsplan behindern können. Darüber hinaus forderte die Hamas, das palästinensische Volk in Jerusalem und Palästina sowie in den besetzten Gebieten von 1948 auf, ihre starke Position zu demonstrieren und die Al-Aqsa-Moschee zu bewachen. Für sie würde dies die Umsetzung des Besatzungsplans behindern. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.650,75 Rupiah. Das Weiße Franken erzielte einen Kurswert von 15.440,68 Rupien. Der US-Dollar stand heute bei 14.586,71 Rupien. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-90%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia.
Der Kommentar hat heute die Förderung der militärischen Fahrzeuge und Waffensystem Indonesiens zum Thema. Indonesien verbessert weiterhin die Fähigkeiten des Hauptwaffensystems der Verteidigungsausrüstung inmitten der COVID-19-Pandemie und der Eskalierung des regionalen Konfliktes im Südchinesischen Meer. Der Kauf von Waffen mit in- und ausländischen Produkten wird vom Verteidigungsministerium als obligatorische Ergänzung zur Indonesian National Army weiter ausgebaut. Die strategischen Industrien wie die staatseigene Waffenfirma PT Pindad, die staatseigene Flugzeugindustrie Indonesiens PT Dirgantara Indonesia und die staatseigene Werft PT PAL werden weiterhin zu Innovationen ermutigt, um die militärischen Waffen und Fahrzeuge aus Indonesien zu schaffen und die Abhängigkeit von den ausländischen Produkten zu lösen. Besonders wenn die Situation im Schatten der weltwirtschaftlichen Rezession liegt, ist eine rationelle und effiziente Verwendung der Mittel für Indonesien sehr vorteilhaft. Bei einer begrenzten Sitzung im Staatspalast in Jakarta am Dienstag, dem 7. Juli, bat Presiden Joko Widodo dan Verteidigungsminister Prabowo Subianto di Verteidigungsausrüstung von inländischen Unternehmen zu kaufen. Dies soll die Binnenwirtschaft inmitten der COVID-19-Pandemie ankurbeln. Das größte Budget des Verteidigungsministeriums erreicht 117,7 Billionen Rupiah. Laut Presiden Joko Widodo wird der Kauf von Ausrüstung aus Indonesien der indonesischen Wirtschaft enorme Vorteile bringen. In der Zwischenzeit erklärte Minister Prabowo Subianto, dass das indonesische Verteidigungsministerium die nationalen strategischen Industrien ermutigen werde, die Bedürfnisse der indonesischen Streitkräfte zu befriedigen. Beim Ausprobieren des von Pindad hergestellten Maung Tactical Fahrzeugs betonte er, dass das Verteidigungsministerium weiterhin die Anstrengungen zur Förderung der im Inland hergestellten militärischen Waffen und Fahrzeuge sowie der Forschungs- und Entwicklungsprogramme unterstützen werde, damit später die gesamte inländische Produktion unabhängig sein könne. Die Unabhängigkeit in der Verteidigungsgüterindustrie ist die Hauptsache. Es erfordert jedoch eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit mit ausländischen Seiten für den Technologietransfer wie die Zusammenarbeit mit Universitäten wird weiterhin durchgeführt und wird zu einer Notwendigkeit für die nationale strategische Industrie. All dies zielt darauf ab, die Unabhängigkeit der Verteidigungsausrüstung zu verwirklichen und die Souveränität des indonesischen Territoriums aufrechtzuerhalten. Der Kauf von fast 500 taktischen Fahrzeugen, die Pindad für das Verteidigungsministerium hergestellt hat, kann daher als Ausgangspunkt für die Unabhängigkeit der Nation bei der Nutzung von Innovationen und der Schaffung der Söhne und Töchter des indonesischen Volkes in der Wirtschaftskrise angesehen werden. Wir geben jedoch zu, dass nicht alle Verteidigungsgüter im Inland hergestellt werden. Indonesien muss seine militärischen Bedürfnisse befriedigen und das sofort zur Verfügung gestellte Budget wird ausgegeben, beispielsweise Pläne zum Kauf eines Geschwaders von in Russland hergestellten Sukhoi-Kampfflugzeugen und von in den USA hergestellten Tiltrotor MV-22 Osprey Block C-Flugzeugen. Soweit Kommentar.
Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem 16. Juli 1945, dem ersten Atomtest der USA. Trinity war ein Atombombentest im Manhattan Project. Das Manhattan Project war ein Forschung- und Entwicklungsprojekt im Zweiten Weltkrieg zur Entwicklung der ersten Atomwaffe. Die Explosion wurde am 16. Juli 1945 in Alamogordo, New Mexico durchgeführt. Die Bombe wiegt 19 Kilotonnen. Es war die erste Detonation von Atombomben. Die Bombe wurde mit Plutonium beladen und war das gleiche Modell, das später am 9. August 1945 auf Nagasaki abgeworfen wurde. Die Explosion ließ den Krater 3 Meter tief und 330 Meter breit werden. Die Pilzwolke wuchs 16.000 Meter hoch und die Schockwelle war 160 Kilometer entfernt gespürt. Dieser Bereich enthält noch radioaktive Elemente. Wir kommen zum 16. Juli 1969, dem Start der Apollo 11 Mission. Apollo 11 war die erste bemannte Weltraummission, die es geschafft hat, Menschen zum Mond zu bringen und sicher zurückzukehren. Apollo 11 ist ein der Projekte der NASA. Apollo 11 wurde am 16. Juli 1969 mit der Saturn IV-Rakete gestartet und kam am 20. Juli desselben Jahres auf dem Mond an. Bei der Landung auf dem Mond ist das Raumschiff mit Neil Armstrong, Edwin Aldrin und Michael Collins besetzt. Apollo 11 verkörperte den Erdgeist des damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, Menschen zum Mond zu fliegen und sie sicher auf die Erde zurückzubringen. Wir enden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 16. Juli 1979. Saddam Hussein wurde Präsident des Iraks. Saddam Hussein wurde vom 16. Juli 1979 bis zum 9. April 2003 Präsident des Iraks. Seine brutale Regierung, die 24 Jahre dauerte, war von teuren und erfolglosen Kriegen mit den Nachbarländern Iran und Kuwait und Gräueltaten gegen das irakische Volk geprägt. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Jangan kau bohongi hatimu. Jelas kau ingin aku. Percuma punya wajah yang merdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Izinkan ku isi harimu. Usir mendung kalabu. Percuma punya tampang yang syahdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Oh, tunggu apa lagi sayang, tindakanlah dirinya. Akan ku buat hari-harimu bahagia. Lalu tunggu apa lagi sayang, ku lebih baik darinya. Tak akan ada lagi tangis air mata. Buat apa kau mengutuk dalam kisah yang semu. Izinkanlah ku cumbu hatimu dan merangkai cinta. Oh, untuk apa lagi sayang, tindakanlah diri. Hari-harimu bahagia. ada lagi tangis air mata. Tinggalkanlah dirinya, kan ku buat hari-harimu penuh bahagia.
Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema zur Unterstützung der Wiederherstellung vom Ökosystem besitzt BRG von 125 Topfpflegedörfer, gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, die Stellvertreterin für den Bereich von Bildung, Sozialisierung, Partizipation und Partnerschaft der indonesischen Topfwiederherstellungsbehörde BRG, Mirna Savitri, sagte, dass BRG ab Juni 2020 etwa 525 Torfpflegedörfer in ganz Indonesien Besitz habe. Das dient dazu, die Wiederherstellung des Torfökosystems in verschiedenen Provinzen zu unterstützen. Mirna Savitri sagte bei einer virtuellen Diskussion über Dorfmanagement im Torfökosystem am Montag, den 13. Juli in Jakarta, dass das Programm von Torfpflegedorf 12 Dörfer in der Provinz Papua seit 2017 unterstützt habe. Sie sagte dazu weiter, speziell in Papua das Kalikidorf in Merauke Bezirk sei seit 2017 ein Pionier des Torfpflegedorfes in Papua, das dann von der Partnerschaft im folgenden Jahr fortgesetzt wird. Mirna Savitri erklärte, dass die Torfpflegedörfer auch in anderen Provinzen sich befinden, und zwar 123 Dörfer in Riau, 44 Dörfer in Jambi, 73 Dörfer in Süd-Sumatra, 90 Dörfer in West-Kalimantan, 147 Dörfer in Sentral-Kalimantan und 37 Dörfer in Süd-Kalimantan. Sie fügte hinzu, dass das Programm des Torfpflegedorfes die Dörfer in eine Ökosystemlandschaft namens Torfhydrologie stelle. Darin erfordert es eine Zusammenarbeit bei den Bemühungen um die Erhaltung der Umwelt, einschließlich die Zusammenarbeit für Aufbau der ländlichen Sozialwirtschaft. Die Zusammenarbeit wird in eine Nomenklatur namens ländliches Gebiet gestellt. Mirna Savitri zufolge diene das Torfpflegedorf im Allgemeinen dazu, die Dörfer zu unterstützen und zu erleichtern, damit die Dörfer den Status der vom Ministerium für Dörfer und Aufbau der unterentwickelten Regionen und Transmigration Kemendes PDTT durch den Dorfbauindex gemessen wird, zu steigern. Die Intervention, die gemeinsam im Programm des Torfpflegedorfs durchgeführt wird, ist die Erweiterung des Dorfbauindex.
Im Rahmen des Programms des Dorfpflegedorfs sind lokale Weisheit und Wissen ein wichtiges Kapital für die Erhaltung der Umwelt und die wirtschaftliche Entwicklung. Darüber hinaus werden die Dorfbewohner auch getrainiert, um sich auf die Katastrophe des Dorfbrandes vorzubereiten. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Cinta itu datang, ku rasa bahagia. Di hatiku menatap indahnya bintang, memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah, berdebar rasanya di dada, namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa.
Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Zuhörer, in unserem heutigen Programm Wunderbares Indonesien werden wir Ihnen Rumah Ulu oder das Ulu Haus in Süd Sumatra vorstellen. Liebe Zuhörer, Rumah Ulu oder Ulu Haus ist das traditionelle Haus der Bewohner in Flussrichtung Musi in der Provinz Süd Sumatra. Der Name Ulu kommt vom Wort Uluan, das ländlich oder Dorf bedeutet. Uluan ist auch ein Name für Menschen, die im Oberdorf des Flusses Musi leben. Alle Teile des Ulu-Hauses sind aus Holz, wobei zur Unterstützung sogenannte Unglen-Baumstämmen verwendet werden. Es wird angenommen, dass dieser Baum bis zu Hunderten von Jahren werden kann. Das Ulu-Haus ist nicht nur robust, sondern auch erdbebensicher. Die Gestaltung der Grundstruktur des Hauses Rumah Ulu ist der Schlüssel, der es diesem Haus ermöglicht, während eines Erdbebens nicht einfach zusammenbrechen. Die Baumfälle liegen auf Steinhaufen, die beweglich sind. Wenn es ein Erdbeben gibt, schwankt dieses Haus nur und bricht nicht. Liebe Zuhörer, beim Bau von Rumah Ulu muss man einige Regeln befolgen. Seine Konstruktion muss die Wasserlinie nach vorne zeigen. Es ist beabsichtigt, dass das gebaute Haus frei von Sturzfluten ist, wenn diese jederzeit kommen können. Außerdem muss der Bau von Ulu Haus auch dem Ulu-Ula-System folgen. Das heißt, wenn das zu bauende Grundstück noch groß ist und das nächste Ulu Haus gebaut werden soll, muss der Bau des Hauses vom obersten Teil aus erfolgen. Das Ulu-Ula-System ist nicht nur eine Hauskonstruktion, sondern auch eine soziale Raumordnung. Häuser im Ober- oder Vorderhaus sind für diejenigen, die in der Familienlinie älter sind und so weiter bis zum Stammaufwärts gelegenen Haus, das von den jüngsten Nachkommen besetzt ist. Dieses System geht auch für die räumliche Aufteilung innerhalb des Hauses. Liebe Zuhörer, Ulu Haus ist in drei Teile unterteilt, nämlich den vorderen Raum, das Wohnzimmer und den hinteren Raum. Die drei Teile sind wiederum in mehrere Teile unterteilt, wie zum Beispiel in Garang oder Lintut, Haluan und Kakudan, Gedongan oder Ambienraum und Küchenraum. Garang oder Lintut ist ein Raum, der nach der Reutene Arbeit am Nachmittag als Ort zum Plaudern mit den Eigentümern des Hauses diente. Während der Haluan und Kakudan ein besonderer Raum ist, der als Ratsplatz genutzt wird. Haluan ist für Männer und Kakudan für Frauen. Auf der anderen Seite gibt es ein Gedongan oder Ambin. Dieses Zimmer befindet sich in der Mitte des Hauses Ulu, das unter den anderen Teilen verliegt. Dieser Ort wird von der Person, die als die Älteste des Hauses angesehen wird, um den Kindern und Enkeln einen Diskurs zu ermöglichen, besetzt. Diese Beratung kann auch in Form eines Märchens vor dem Schlafengehen erfolgen. Musik. Tiba-tiba sovi di caitan, pot caitan rumah ulu oda ulu hoso ima, seltener in zut Sumatra gefundan. Aba fu di nigen von inen, di entesit zin, di anci artikait di sestrat di cunelen hoses tu zin. Kunen si das museum Balaputra Dewa in Palembang besukan. Di sestrat di cunel hoswam, is bis hoita im hinterhof des Balaputra Dewa museum tu zin. Und wurde zu einer der größten Sammlungen des Museums. Na Angaben des Museums war das existierende Uluhaus 200 Jahre alt und wurde aus dem Dorf Hasemklat Distrikt Pangandonan dem Bezirk Ogan Kemering Ilir entnommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über Rumah Ulu oder das Haus Ulu. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören!
Ruang waktu terhalang, dunia berbeda. Walau berat rintang menghadang kita berdua,
Untuk bersama.
Voice of Indonesia.
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder zum Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über die Sirica Anwendung. Liebe Zuhörer, die Nationale Behörde für Bevölkerungspolitik und Familienplanung, BKKBN, hat jetzt verschiedene Bemühungen durchgeführt, um Babybooms in Zukunft zu verhindern. BKKBN hat die Bewegung von gleichzeitigen Diensten von Familienplanung für 1 Million Akzeptoren am 29. Juni 2020 im Rahmen des 27. Nationalen Familientages erfolgreich durchgeführt. BKKBN hat auch sichergestellt, dass die Lieferkette von Verhütungsmitteln in einer Provinz und anderen Provinzen in ganz Indonesien nicht ausverkauft oder zu groß Bestände habe. Aus diesem Grund haben BKKBN und das Johns Hopkins Center für Kommunikationsprogramme JHCCP durch mein Wells Programm dan das Sirica oder das Informationssystem der Lieferkette von Verhütungsmitteln entwickelt. Liebe Zuhörer, Sirica ist eine Innovation beim Verarbeitungsprozess der logistischen Brisdaten und der digitalen Verwaltung im Lager, sodass BKKBN die zuverlässige und schnelle Lieferkette bei der Bereitstellung von Verhütungsmitteln habe. Der BKKBN-Leiter Hasto Wardoyo hof, dass die Gesellschaft die Sirica-Lieferkette nutzen könnte. Im Zufolge sei Sirica wichtig, um Erfolg zur Erhöhung von MCPR oder Modern Contraceptive Prevalence Rate zu erreichen und den ungedeckten Bedarf zu reduzieren, sowie die Rechenschaftspflicht zu steigern. Sirica wird auch die Arbeitsbelastung im gesamten Lagerbetrieb einschließlich Aufzeichnung und Berichterstellung reduzieren, um die Effizienz zu erweitern. Die Qualität der Daten und das Niveau der Berichterstattung werden sie weiter erhöhen, sodass die Genauigkeit bei der Berechnung des Bedarfs an Verhütungsmitteln für Öffentlichkeitsdienst beschleunigt wird. Liebe Zuhörer, der Senior Technische Berater im Johns Hopkins Center für Kommunikationsprogramme JHCCP Robert Ainsley fügte hinzu, dass dieses System sich auf Bemühungen zur Verbesserung der Organisationseffizienz und zur Standardisierung der Managementpraktiken fokussiere. Dies entspricht der Regeln der Lieferkette Nummer 9 vom 2019 über Deckung des Bedarfs an Verhütungsmitteln und Medikamenten für Paare im fruchtbaren Alter in Familienplanungsdiensten. Die Implementierung von Sirica wurde im Mai 2019 durch Tes in der Provinz Sulawesi begonnen. Die Innovationen sind auch in 74 Bezirken oder Städten in anderen Provinzen wie DKI Jakarta, Central Java, North Sumatra und West Java implementiert worden. Dan wird die Entwicklung dieser Anwendung für Gesundheitseinrichtungen bis April 2021 durchgeführt. Liebe Zuhörer, das war dies und das über die syrische Anwendung von der Voice of Indonesia in Jakarta. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
dan salah dansa gembira.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Lihat ada tanda merah di bajumu.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.